Herzlich willkommen zu Abenteuer Eltern. Ich bin Claudia von Stromberg und es freut mich, dich auf diesem spannenden Abenteuer zu begleiten. Heute habe ich einen ganz, ganz lieben Gast aus dem hohen Norden. Hallo lieber Stefan, grüß
Hallo,
dich.
Hallo liebe Claudia, danke für die Vorschusslorbeeren.
Ja, man muss sagen, ich habe dich kennengelernt, als wir mal von der Kinflex-Therapie her einen Family-Tag oder Wochenende hatten. Und da hattest du auch Vorträge gehalten und du bist ja auch in dem Thema Kinflex ganz, ganz arg drinnen, machst ja da selbst Ausbildungen für andere, die das begeistert. Und ich war da sehr angetan von dem, was du uns da so rübergebracht hast. Vor allen Dingen, und so sitzt du mir auch wieder hier davor mit deinem Superman.
Genau.
T-Shirt oder Pulli.
Ich möchte mal die Menschen daran erinnern, dass so in jedem ein Superheld steckt. Also das ist einfach so. Deswegen habe ich auch damals die Marke Superhelden-Coaching gegründet. Und klar, manche denken so, ein Erwachsener, also ich weiß noch ganz genau, wie ich, habe mal eine Zeit lang so im Business-Kontext Vorträge gehalten zu einem ganz anderen Thema, das war so Resilienz. Und da haben die immer alle geguckt, ne? Der hat unterm Sakko irgendwie ein Superhelden-T-Shirt, also irgendwie ein Superman-T-Shirt oder halt so ein Hoodie. Da waren die schon sehr irritiert. Aber letztendlich ist es halt immer so, das kennst du ja vielleicht auch, wenn wir Menschen irritieren, vielleicht auf positive Art und Weise, das hoffe ich immer, dann kommen die ins Nachdenken. Und das ist halt so für mich so die Botschaft. Jeder ist im Prinzip irgendwo ein Held und jeder hat ganz tolle Eigenschaften in sich. Und das ist für mich immer so, ich möchte da die Menschen so ein bisschen dran erinnern, weil viele ja rumlaufen und so, das kennst du ja wahrscheinlich aus der Praxis auch, eigentlich kann ich gar nichts, ich bin zu blöd, vielleicht auch gerade Kinder, ne? In der Schule habe ich schlechte Noten, der Lehrer sagt, ich kann nichts, ich muss immer zur Nachhilfe und so kam mir das halt so in den Sinn, auch wenn das vielleicht so ist, okay, aber trotzdem steckt was ganz Tolles in dir, ne? Und diesen Kern dürfen wir auch einfach wahrnehmen und so in uns fördern, ne?
Das ist eine richtig schöne Botschaft. Und du hast ja ganz, ich sag's jetzt mal, ganz, ganz viele Superheldenkräfte.
Ja.
Weil du dich mit ganz, ganz viel verschiedenen Dingen beschäftigst. Und bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, was soll ich sagen? Mein Name hast du ja schon gesagt. Wohne in der Gegend von Hamburg, habe meine Praxis in Hamburg. Auf der einen Seite bin ich Arzt und habe nach dem Zivildienst, den ich im Rettungsdienst gemacht habe, Schulmedizin studiert oder Humanmedizin in Göttingen. Bin dann in meinem Studium im ersten Semester, habe ich neben einem gesessen, der schon ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung hatte als ich und sehr mit der Homöopathie verbunden war. Und der hat irgendwie, kam wir so ins Gespräch und hat gesagt, Mensch, komm doch mal mit zur Homöopathie. Und es war damals halt so für mich, den Begriff hatte ich mal gehört, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ja, und das war so für mich der Start in eine zweite Welt praktisch der Medizin. Und dann ging das halt so Stück für Stück weiter mit ganz vielen, also im Studium dann wirklich rein die Homöopathie und auch danach eine Zeit lang. Und dann bin ich über die Kampfkunst, die ich damals gemacht habe, bin ich dann zu so Bewegungs, zu einer Bewegungslehre gekommen, wo ich gesehen habe, okay, durch Bewegung kann man schmerzenlos werden, über die Geschichte zu einer Schmerztherapie und. Und so hat sich das halt ja bis heute letztendlich immer wieder auch verändert in dem, was ich mache, weil ich immer Dinge mache, die mir Spaß machen. Und dann waren viele Sachen, die ich gelernt habe, wo ich gesehen habe, das ist toll, ist aber nicht meins. Ne? Habe das immer ausprobiert in der Praxis am nächsten, der mir irgendwie entgegenkam und geguckt und Sachen losgelassen. Ich habe viele Jahre sehr viel Hypnose gemacht, mache seit vielen Jahren mit Kindern. Das ist ein großer Anteil bei mir in der Praxis, weil du hast ja schon gesagt, ich Kinflex mache, das ist wirklich ein bedeutender Baustein. Und ja, so bin ich halt über viele, viele Dinge gekommen. Und aktuell ist es halt so, dass ich mit einer 60%-Stelle im Krankenhaus als Anästhesist und Notarzt arbeite und auf der anderen Seite halt meine Praxis habe, in der ich, ja, würde ich sagen, so aktuell durch die Geschichte, über die wir uns wahrscheinlich auch noch unterhalten werden, wieder mehr auch Erwachsene habe. Jetzt würde ich sagen, ist so ausgeglichen 50-50 von den Prozenten her. Und das ist so das, was ich zurzeit mache, die Praxis halt in Hamburg.
Wir unterhalten uns gleich über das, was du nämlich, also es hat mich total angefixt, weil du hattest mal in unserem Kinflex-Family-Zeit, hattest du auch mal einen Vortrag für uns gehalten, nämlich genau über das Thema Atlas-Therapie. Und das hat mich total begeistert, weil ich mir gedacht habe, ich habe davon schon gehört. Auch mein Mann war mal bei einer Atlas-Therapeutin, allerdings war das sehr, also ich fand es sehr arg, weil da ganz viel rumgerissen wurde und gerenkt wurde und du mir aber einen ganz anderen Einblick gegeben hast, der aber auch zu meinem Thema Abenteuer Eltern zu meinem Thema Praxis hier passt, also dass der so wahnsinnig viele Auswirkungen auf so vieles haben kann. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es hier wirklich ein ganz guter Platz, darüber mal zu sprechen. Und ja, start einfach mal und wir gucken, wie unsere Reise hier mit diesem Atlas da so ist. Vielleicht auch so ein bisschen auch, was das ist überhaupt.
Genau, vielleicht, das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen. Also der Atlas ist im Prinzip der oberste Halswirbel. Man fängt von oben an zu zählen, rein anatomisch. Das heißt, es ist auch damit der erste Halswirbel. Und das Spannende unter anderem an dem Atlas ist, dass es der erste Wirbelkörper ist im Körper, der gebildet wird. Ja, also wenn wir entstehen im Mutterleib und so Stück für Stück sich das so alles rauskristallisiert, ist es der allererste, der in der Entstehung da ist. Er ist nicht der erste, der dann auch wirklich verknöchert ist und so und fertig ist, aber es ist wirklich der erste. Und dann ist es ja auch so, also dadurch bedeutend, weil die Natur macht ja nichts einfach so, die denkt sich ja was dabei, denn das ist ja auch was wir uns immer wieder, finde ich, so spannenderweise klar machen dürfen, das allererste Organ, was im Körper anfängt zu arbeiten, ist unser Herz. Und das auch schon wirklich nach wenigen Wochen fängt das an zu schlagen. Also auch so was ganz Bedeutendes. Und für mich persönlich ist ja so das Herz, die Verbindung einfach so, was das Seelische angeht und. In vielen Naturvölkern ist das Herz der Sitz der Seele. Und das hat halt auch ganz viel damit zu tun, ne? Weil jetzt in unserer westlichen Welt, das ist halt durch René Descartes und durch einen Physiologen, mit H ist der Nachname, egal. Auf jeden Fall, die haben damals so in Kombination, also die haben so in der gleichen Zeit gelebt und dann war plötzlich so, das Herz ist halt eine Pumpe. Und das ist ja letztendlich in der Schulmedizin bis heute so. Wobei, spannende Sache ist einfach, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ich bin ja jemand, der gerne so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt und dann manchmal halt auch sich dann Beulen holt in der normalen, ne, im Mainstream, weil ja das dann manchmal auch nicht so sein soll. Aber es ist letztendlich so, das kann man ganz einfach auch berechnen, dass wenn das Herz rein die Pumpe wäre, die hätte gar keine Chance. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Gefäße, wie klein die wären, wie viel Kilometer in unserem Körper allein in Gefäßen verbaut sind und dann hat man in Anführungsstrichen so eine kleine Pumpe, das kann sich jeder überlegen, er hätte im Garten sowas, so ein Bewässerungssystem mit so viel Kilometern Leitung und hätte dann die Pumpe, die so groß ist, wie im Prinzip eine geschlossene Faust, so Pi mal Daumen, dann würde auch schon merken, so, das funktioniert nicht und es hat noch ganz viele andere Funktionen. Aber anderes Thema. Und
aber spannend, ja, es ist auch spannend, total, ne? Schön, trotzdem
genau,
wichtig.
Und das ist halt auch total. So, und das entsteht am Anfang und ja auch nicht umsonst, ne? Also irgendwie muss der was sein. So, jetzt haben wir dann den Atlas und der Atlas ist auf der anderen Seite ja auch letztendlich die Verbindungsstelle vom Gehirn oben, vom Kopf zum Rest des Körpers, also so im Prinzip so mit unserem Hals, ne? Unser Hals ist ja relativ eng gebaut, wie alles, ne? Letztendlich ist ja so in der Natur, wir wollen immer Energie sparen, ja, weil wir wissen ja nie, ich meine, heutzutage ist das anders jetzt in unserer Wohlstandsgesellschaft, aber unsere Vorfahren, die wussten ja nie, wann gibt's das nächste Mal was zu essen? Wann finden wir was? Ja, wann kriegen wir was gejagt, dass wir irgendwie essen können? Also ist die ganze Natur, das sehen wir auch, ich weiß nicht, ob du Haustiere hast, aber wir zum Beispiel haben eine Schildkröte und eine Katze. Und ich finde, an der Katze können wir Menschen das total toll sehen, weil das sind ja so die chilligsten Tiere im Prinzip überhaupt. Ne? Die liegen den ganzen Tag da und schlafen, ruhen sich aus und so, sind natürlich immer so ein bisschen auf der Wacht. Ne? Ich finde das immer so spannend, die sehen wir ja an den Ohren, ne? Wie die sich so irgendwie so bewegen, wo ist ein Geräusch. Und die sparen halt richtig viel Energie. Die stehen dann auf, wenn sie mal irgendwie halt müssen. Dann sind sie auch so vorbildlich beim Aufstehen. Dehnen sie sich immer schön, ne? Können wir uns auch was abgucken.
Genau.
Wunderbar, ne? Hunde ja auch. Und wenn sie Hunger haben, stehen sie auf oder wenn sie andere Bedürfnisse haben. Und ansonsten liegen die rum und sparen Energie, ne? Also was das angeht, können wir uns da was abgucken. So, und jetzt ist halt so, dass im Hals oben, das ja alles relativ eng verbaut ist, ne? Wir haben ja die Luftröhre, wir haben die Speiseröhre dahinter, die ja so ein weicher Schlauch ist. Dann haben wir halt die Wirbelsäule drumherum, Gefäße und Nerven und so. Und das ist halt alles relativ eng und das läuft letztendlich mehr oder weniger halt alles am Atlas oder vieles am Atlas, also alles am Atlas vorbei. Klar, weil es auf gleicher Höhe ist, aber die Speiseröhre hat jetzt mit dem Atlas erstmal nicht so viel zu tun, aber da hinten läuft halt ganz viel lang. Deswegen halt super, super wichtig. Und wenn wir dann mal zurückgehen zu dem, was du erzählt hast, ist es halt so, dass sich über viele, viele Jahre schon Menschen mit dem Atlas beschäftigen, eher eine kleine Gruppe, deswegen ist auch relativ unbekannt, die das aber machen, haben halt viele interessante Sachen beobachtet. Und jetzt kann man so sagen, dass bei den Menschen, die sich mit dem Atlas auch beschäftigen in Richtung Therapie, Behandlung, wie wir auch immer wir das nennen wollen, es erstmal im Prinzip so zwei große Lager gibt. Es gibt die einen, die behandle den Atlas, das kann man dann auch noch weit unterteilen, mit ihren Händen. Und dann gibt es die, die behandeln den mit einer Maschine. Ja, also im Prinzip ja, mechanisch so mit einer Maschine. Und die mit der Maschine, die schreiben sich halt auf die Webseiten. Könnt ihr einfach mal, wenn ihr das hier hört, auch mal gucken, ob das stimmt, was ich sage. Aber das ist so meine Recherche gewesen im Zuge meiner Ausbildung, weil wir da so ein bisschen recherchieren mussten. Das war eigentlich eher so wie so ein Studium, kann man sich das vorstellen. Immer Aufgabe, mach das. Und eine Aufgabe war damals, okay, recherchiert mal, was gibt es alles für Atlas, Therapien, Behandlungen und. Und was sagen die denn so, wie das so funktioniert. Und da gibt es echt die abgefahrensten Sachen. Also ich hätte vorher nie gedacht, mit irgendwelchen abgefahrenen Geräten, mit, da muss man erst Röntgenaufnahmen machen, noch und nöcher und. Okay. Und so. Und diese ganzen Gerätmenschen, nenne ich die jetzt mal ganz liebevoll, die schreiben sich halt auf die Webseite, macht das einmal im Leben und das ist durch, das Thema. Ne? Und da muss ich halt sagen, das ist, das entspricht halt zumindest in meiner Welt nicht der Wahrheit. Ich habe mittlerweile mehrere Menschen auch schon selbst mal spüren dürfen, die waren da und es ist nicht so. Und das ist halt aus meiner Sicht auch wieder der Natur, weil das Leben ist einfach so, dass Dinge passieren können. Ja? Und so kann auch ein Atlas, der wieder im Balance ist, einfach aus der Balance kommen, indem ich, keine Ahnung, irgendwo runterfalle. Ne? So, ich hatte vorgestern so ein Pferdemädchen bei mir. Ne? Naja, ein Pferd fällt vielleicht mal vom Pferd. Ne? Und der Atlas mit der Umgebung, also im Prinzip bildet der Atlas ja Gelenke nach oben hin, da kommt der Schädelknochen und nach unten in der zweite Halswirbel, den nennt man Axis und dann auch der dritte. Und wenn wir dieses Gebilde so nehmen, ist das in Summe zusammengenommen das beweglichste Gelenk, was wir im Körper haben. Und dann ist es ja auch so in der Natur, ganz normal, wir haben immer Vor- und Nachteile, wenn man so will. Das heißt also, wenn etwas besonders gelenk oder besonders beweglich ist, dann ist es natürlich auch eher instabil im Vergleich zu etwas, was total ungelenkig ist. Ne? Wenn ich jetzt eine Eisenstange habe, die ungelenkig ist, dann ist die aber sehr stabil. Wenn ich jetzt irgendwas habe, ja, wie ein Gummiband oder so, was ich in alle Richtungen biegen kann und so, dann ist es aber instabil. Das heißt also, wenn ich es irgendwo runterhängen lassen oder drüber hängen oder so, wird sich sofort verformen. Und so kann ich mir das ja auch vorstellen. Das ist halt der Nachteil in der Natur. Ne? Die Natur hat sich überlegt, okay, ich brauche oben meine Zentrale mit ganz vielen Sinnen, mit Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und so weiter und so fort. Brauche ich etwas, wo ich schnell in alle Richtungen gucken kann. Ne? Und das ist ja so ein schönes Beispiel. Die Eule, die das besonders toll kann, aber die hat halt auch den Nachteil, dass sie die Augen nicht bewegen kann. Also wir können ja auch nach rechts und links gucken. Das kann die Eule ja nicht. Die ist ja fixiert, soweit ich das weiß.
Spannend.
Und deswegen muss sie halt sich da ordentlich bewegen können. Aber die Natur findet ja immer Lösungen. Und deswegen ist das halt sehr super beweglich da oben, unser Kopf. Aber auf der anderen Seite dadurch halt auch relativ anfällig. Es ist zum Beispiel auch so, dass wir rund um dieses, ich nenne das jetzt mal komplett Gelenk, um den Atlas rum, dass wir da die meisten Propriozeptoren haben, also die Messstellen in unserem Körper, die gucken, wie steht etwas im Raum und so. Also wir haben da im Vergleich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, ich habe es mal gelesen in so einer Studie, da haben die das anatomisch untersucht und da sind 200 Messstellen, ich glaube, pro Quadratmillimeter oben darum. Und in dem Bizepsmuskel zum Beispiel, den ja jeder kennt, sind es lediglich 15 oder so. Also es ist halt ein riesen Unterschied, sodass wir wissen, von der Natur aus schon sehen, aha, irgendwie hat die Natur sich da auch was bei gedacht, denn die würde solche Messinstrumente da nicht verbauen, wenn es eigentlich schwachsinnig wäre. Es ist halt ganz wichtig. Ne? Und wir sind ja ständig in einem Ungleichgewicht, weil auch, und das ist auch das Spannende, wenn wir uns das mal klar machen, unsere Wirbelsäule zum Beispiel ist ja eigentlich nur so eine, könnte man vergleichen wie mit einer Perlenkette an der Schnur. Die ist aber auch total instabil. Jetzt wird natürlich ja sagen, nein, ich kann ja gerade stehen und so. Ja, aber warum? Weil wir Muskeln und Faszien drum haben. Wenn wir wirklich uns nur die Knochen und Bandscheiben angucken, an so einem Modell, dann kann ich das nehmen und kann das auch in alle möglichen Richtungen verbiegen. Und was es erst so richtig stabil macht, sind die Muskeln und Faszien da dran. Das heißt also, um das stabil zu halten und unseren ganzen Körper, muss das immer ausgependelt werden. Und das machen wir halt durch so Mikrobewegungen da oben in dem Gelenk. Deswegen muss das auch so gelenkig sein, damit der Kopf halt relativ stabil steht, weil sonst würden wir uns gegenüber sitzen und die ganze Zeit mit unserem Körper so wackeln. Zwar auch nur minimal, das ist jetzt übertrieben, wackeln, wie ich es gerade mache. Aber das sind halt alles so Sachen, die man sich klar machen darf. Und deswegen wird halt auch, das nennt man das posturale Set auf schlau. Deswegen gibt es halt auch nochmal an bestimmten Höhen besonders viele Messstellen. Ja, so Höhe Schulter kannst du dir vorstellen, Höhe Becken, in der Mitte dazwischen nochmal. wo der Körper guckt, okay, wie steht denn das übereinander? Und ist da irgendwas gerade im Argen? Ne? Also so wird halt ganz viel.
Ist schon spannend.
Genau, so wird ganz viel
was
gemessen.
Was da zusammenspielt. Ne?
Ja, und so da spielt das zusammen. Mhm. Und deswegen ist halt so wichtig, dass der Atlas im Gleichgewicht ist, weil wenn er das nicht ist, dann kann man sich das im Prinzip machen. Jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, ich falle irgendwo runter und der Atlas steht nicht mehr gerade, sondern er kann sich ja in drei Dimensionen logischerweise bewegen. Also er könnte jetzt auf einer Seite höher stehen als auf der anderen. Ne, jeder, der mal einen Wirbel gesehen hat, sonst googelt einfach mal und schaut euch das an. Ihr könnt euch sonst einfach, sonst machen wir es ganz einfach, stellt euch vor, ein Ring und an der Seite vom Ring sind vielleicht noch so ein paar, sind rechts und links irgendwie so Dinge, die ich noch anfassen kann. Also so eine Verlängerung vom Ring. Ne? So könnt ihr euch den Atlas ganz grob vorstellen. Mhm. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese, ich bin Verlängerung noch nicht ganz glücklich mit dem Ausdruck, aber so Auswüchse vom Ring, ja. Also der ist jetzt, der ist rund in der Mitte und dann hat er so Auswüchse rechts und links. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich falle irgendwo runter, sodass der Atlas jetzt sich verschiebt, dass er rechts hoch geht. Als Beispiel. Mhm, ja? Dann ist es so, dann hat das auf alles Auswirkungen, weil jetzt das posturale Set und so merkt, aha, das ist ja komisch. Ja, und es möchte das ausgleichen. Und das können wir, weil wir ja Muskeln haben um die Wirbelsäule und die Wirbelsäule ja flexibel ist, wie ich gesagt habe, wird es das so ausgleichen, dass jetzt plötzlich, wenn rechts der Atlas höher steht, wird links die Schulter hochgehen, um das da oben erstmal auszugleichen. Dann merkt aber sozusagen die Messstelle weiter unten, weil vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ich das jetzt so mache, dann merkt das posturale Set, okay, meine rechte Schulter ist auch höher, also wenn wir komplett schief wären. Dann sagt das, nee, das ist irgendwie nicht gut, das passt nicht, ich muss das ausgleichen. Also die Muskeln, die auf der linken Seite sind, die spannen an, um das zu verkürzen. So. Und dann ist es meistens ein bisschen Überkompensation. Das sieht man auch bei Menschen auf der Straße, wenn man mal drauf achtet. Ja, dann ist die linke Schulter jetzt plötzlich ein bisschen höher als die rechte. Jetzt setzt sich das nach unten fort und jetzt merkt unten die nächste Messeinheit und merkt so, nee, das passt nicht. Das Becken, das ist auch alles krumm und schief. Ja, möchte das Becken wieder gerade machen, weil eins der Naturgesetze ist, dass die Mitte des Kreuzbeines, also des Knochens, der sozusagen hinten ist, der zwischen den Beckenschalen ist, ne, zwischen denen, die wir außen tasten können an uns, das Kreuzbein oder auch praktisch ganz unten an der Wirbelsäule, danach kommt dann auch das Steißbein, aber das Kreuzbein, die Mitte des Kreuzbeins muss immer im Lot sein mit der Mitte des Atlas. Das ist ein Naturgesetz.
Aha.
So. Okay. Und das merkt es natürlich schnell, das posturale Set ist nicht. Also wird das Becken auch noch verstellt. Und jetzt habe ich dann das Becken so, dass es rechts auch hoch steht. Also das Becken ist immer parallel zum Atlas, das steht rechts hoch. Mhm. Und am Becken hängen ja normal über die Hüfte unsere Beine. Und jetzt haben wir scheinbar dann eine Beinlängendifferenz. Jetzt wird scheinbar das rechte Bein kürzer als das linke, wenn wir uns auf den Rücken legen. Mhm. Ja, und das merken dann Menschen, weil logischerweise, das funktioniert nicht mit dem durch die Gegend laufen. Das heißt, jetzt wird der Körper wieder gegenregulieren und wird sagen, so im Hüftknochen, ich drehe mal ein bisschen die Hüfte nach außen und dann kriege ich Hüftbeschwerden, kriege ich Kniebeschwerden, wenn ich Pech habe und, weil ja alles nicht mehr im Lot ist. So. Alles von oben.
Naja, aber was passiert dann, wenn ich jetzt an meinen Mann denke, dann kriegt man halt Einlagen, was ja aber auch fürs ganze System ja dann überhaupt gar nicht passt, weil es hat ja ganz woanders den Grund. Also das
genau.
ist ja
also das ist das eine und Einlagen.
Auch nicht förderlich dann.
Genau, und Einlagen, da bin ich allgemein, also auch so, weil ich habe ja viele, viele Jahre eine bestimmte Art der manuellen Schmerztherapie gemacht. Und da habe ich das schon gesehen, dass Einlagen, es gibt immer Ausnahmen, gar keine Frage, aber allgemein Einlagen, wie sie verteilt werden von vielen meiner Kollegen, ne, das kenne ich auch, ich habe mal damals im Studium muss man ja Formulatur machen, also ich sag mal so Praktika auf Deutsch gesagt. Und da war ich einen Monat mal beim niedergelassenen Unfallchirurgen und der war super toll, aber der hatte auch gut verstanden, Geld zu verdienen. Und dann ist es immer so bei den Füßen, ne? Dann drückst du auf rum und wenn du so möchtest, findest du bei ganz vielen Menschen, ach, du hast einen Knickfuß, ach, du hast einen Spreizfuß, ach, du hast einen Senkfuß und. Wunderbar, jetzt hüpf mal hier in meine beiden, in diese Schaumstoffdinger, wir machen mal einen Abdruck und dann kriegst du schöne Einlagen. Also leichter kannst du kein Geld verdienen, ne? Und deswegen sind Einlagen weit verbreitet. Und bei Einlagen ist halt das Problem, das ist allgemein so, der menschliche Körper passt sich immer an. So, wenn ich jetzt also meine Fußmuskulatur, die nicht so gut programmiert ist und die man eigentlich in Anführungsstrichen umprogrammieren müsste und in gewisser Weise fördern müsste, also wie so ein Fitnessprogramm, ja, wo ich sage, okay, ich kriege jetzt irgendwie hier mein Gefäß nicht hoch, ja, das kann ich natürlich überlegen, ich setze mir hier einen Kran irgendwie ins Büro, was mir das hoch, aber es ist alles zu blöd, ist ja viel einfacher, ich gehe ins Fitnessstudio oder kaufe mir irgendwie eine Hantel, trainiere mal ein bisschen meine Muskeln, ja, und dann kann ich das hochheben. Und das ist im Prinzip dann so, wenn ich diese Einlagen, das wäre im Prinzip diese Hilfe. Und dann passiert halt Folgendes in der Regel, dass die Muskeln sagen so, ach, Urlaub, ne? Und Urlaub ist ja angenehm, ich bleibe einfach im Urlaub und ich werde noch schlechter und noch lockerer und so und baue mich ab, weil die Natur wie gesagt, alles kostet Energie und wenn ich Muskeln habe, kostet das auch Energie und das kann auch jeder beobachten oder hat es vielleicht an sich schon mal erfahren. Wenn ich mir irgendwas breche oder so und das kommt in Gips, ne, und der Gips kommt ab, dann sind viele erschrocken so, was? Wo ist denn mein Muskel hin? Ne? Also, weil ich den vielleicht dann 6 Wochen nicht benutzt habe und sowas. Ne? Und die Natur, wir passen uns ja immer an, genauso. Aber es ist halt viel mühsamer, irgendwas aufzubauen. Abbauen ist immer viel einfacher. Ne? Und das kann auch jeder für sich austesten. Macht heute mal Liegestütz, guckt mal, wie viel schafft ihr. Ja, und dann macht ihr das die nächsten Tage, dass ihr halt, sagen wir mal, doppelt so viel schafft. Und dann hört ihr mal wieder irgendwie 2 Monate auf und macht dann wieder nochmal Liegestütz und werdet merken, dann Mist. Ne? Ich bin wieder da, wo ich vorher war, aber nicht bei dem Auftrainierten, ne? Weil das wird einfach weniger. Das merken wir ganz schnell, dass wir, oder auch Läufer oder so, ne, die dann irgendwie sich hochtrainiert haben bis zum Marathon oder so und dann 2 Jahre nicht gelaufen sind, die werden höchstwahrscheinlich aus dem Stand dann auch kein Marathon mehr laufen, wenn sie vorher dafür auch trainieren mussten. Es gibt ja so Naturtalente, die können einfach loslegen und bei denen ist das einfach so angelegt, aber wenn ich dafür trainieren musste, um ein Ziel zu erreichen, dann wird das dann wieder weg sein körperlich. Ne? Und so ist das hier auch. Naja, und wenn ich dann den Atlas durch was auch immer verstellt habe, dann müsste ich jetzt eigentlich sagen, okay, Moment mal, mein Körper ist ja schlau und der will sich ja auch immer heilen. Das weiß ich ja, eine Blaupause. Wieso stellt der Atlas sich nicht einfach wieder in die Normalposition? Ne? Und das ist halt der Fall, weil Muskeln und Faszien, also oder umgekehrt, ein Wirbelkörper, genau wie übrigens eine Bandscheibe, hat keine Füße. Der kann nicht alleine sich bewegen. Der kann sich nur bewegen, weil es Muskeln und Faszien gibt. Ja? Das heißt also auch immer so bei den Menschen so, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ne? Ja, warum hast du denn den? Ne? Weil ein muskuläres und fasziales Ungleichgewicht entstanden ist. Und da sage ich immer, habe ich immer so dieses Beispiel, stell dir vor, du hast einen Burger und machst da Ketchup drauf. Und dann machst du oben das Brötchen, die Brötchenhälfte drauf. So, und wenn du jetzt auf einer Seite drückst vom Burger, dann kommt der Ketchup auf der anderen Seite rausgespritzt, wenn du viel drauf hast. Und so ist das mit der Bandscheibe auch. Das heißt also nur dadurch, dass ich so ein muskuläres Ungleichgewicht habe, wird die Bandscheibe dadurch rausgedrückt auf der anderen Seite. Das ist wie mit dem Ketchup auf dem Burger. Ja, das heißt also, ich muss halt dann sehen, dass ich wieder ein Gleichgewicht hinkriege. So, jetzt auf den Atlas bezogen. Wenn der Atlas, keine Ahnung, machen wir den Sturz. So, was passiert, wenn ich stürze im Körper? Ich kriege binnen Sekunden eine Anspannung von Muskeln und Faszien, weil die wollen mich schützen. Die wollen das ganze Gebilde des Körpers schützen. Das heißt, spann an. So, der Atlas wird verschoben durch den Sturz, weil vielleicht irgendwie, bumm, da in der Gegend irgendwie was draufgefallen ist. So, jetzt ist diese Anspannung da. Und ja, die Anspannung löst sich Stück für Stück, aber nicht so, dass der Atlas wieder in die normale Position zurück kann. Mhm. Ja? Das heißt also, und das ist auch für mich die Erklärung, warum es halt nichts bringt, wenn ich irgendwo hingehe, wo jemand einmalig entweder den Atlas wieder in Position bringt, dann können wir auch drüber diskutieren. Das ist sicherlich Ansichtssache und das darf auch jeder so sehen. Ich bin immer so, ne? Jeder darf sein in seiner Welt das so sehen, wie er mag. Aber in meiner Welt ist es halt so, wenn ich jetzt wirklich nur den Atlas behandeln würde, ganz spezifisch, nichts anderes, was passiert dann? Ne, ich drücke den vielleicht, machen wir es wirklich mal so, ich drücke den wieder in die Normalposition, wobei wir dann diskutieren können, woher weiß ich als Außenstehender, was die Normalposition für den Menschen ist, der vor mir steht. Aber nehmen wir mal an, ich wüsste das. So, jetzt drücke ich den in Normalposition, macht vielleicht irgendwie auch schön Klack oder so, das ist ja dann für viele so, ah ja, jetzt hat geklackt, jetzt ist wieder gut. Ne? Mhm. So, was passiert? Ich habe dadurch nicht die Muskeln und Faszien wieder in Normalposition gemacht. Das heißt, das wird relativ schnell, wahrscheinlich sogar binnen Minuten und Stunden, wird der wieder in die alte Position gezogen. Habe also damit nichts erreicht. Ne? Das heißt, ich muss diese Muskeln und Faszien und das im Prinzip die ganze Wirbelsäule mit betrachten und mit mir anschauen. Sonst wird das definitiv nicht halten. Und selbst dann ist es so aus der Erfahrung, dass der Körper halt wieder Stück für Stück lernen muss. Das ist auch so ein bisschen abhängig aus meiner Erfahrung, wie schnell ich auf den Atlas dann gucke. Also wenn ich wirklich, nehme mal an, ich fahre jetzt vom Pferd und kommt zu jemandem, der das machen kann, wenige Stunden danach, dann ist es vielleicht sogar möglich, dass man mit einer Sitzung, wenn vorher der Atlas gestanden hat, das wieder in Reihe und Glied bringt und dass das auch so bleibt. Wenn das jetzt aber über Wochen und Monate oder Jahre ist, dann hat sich der Körper an diese Fehlhaltung gewöhnt. Und dann ist es halt so, dass wenn der Atlas wieder in die Normalposition gebracht wird, wie auch immer, das trotzdem wieder zumindest teilweise zurückgeht. Das heißt, ich muss so ein bisschen dranbleiben. Das ist einfach so wie trainieren. Ja, ich lerne jetzt einfach wieder was Neues, was eigentlich das Normal ist. Aber dann ist es auch so, das kennt jeder, die wenigsten, die jetzt vielleicht irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das heute noch in der Schule so ist, die Gedichte auswendig lernen müssen. Ich habe es nicht so als Kind gemocht, aber wir mussten in der Grundschule und auch noch in der Orientierungsstufe damals, glaube ich, die es bei mir gab, immer mal ein Gedicht auswendig lernen. Und bei mir war das nicht so, dass ich es einmal durchgelesen habe und es war drin. Ja, und so kann ich mir das auch vorstellen. Das heißt, ich muss so ein bisschen wiederholen und ein paar Mal den Atlas dann behandeln und die ganze Wirbelsäule, dass diese Blaupause sich durchsetzt und die merken so, ah ja, okay, ne? Weil es wird dann immer besser, besser, besser. Aber in der Regel ist es nicht so, gerade wenn ich irgendwie einen riesen Atlas-Fehlstand habe, dass es mit einem Mal dann getan ist. Und das zeigt sich ja auch, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, was halt bei manchen Methoden behauptet wird, dass es halt aus meiner persönlichen Erfahrung eben nicht so ist. Ja, genau. Und es ist halt auch das Spannende, dass wir sehen können, da gab es mal so eine Studie in Amerika, 1 Millimeter Atlasverschiebung nach oben oder unten macht 1 Zentimeter Beinlängendifferenz unten. Also es ist halt,
Wahnsinn,
das
das
ist
ist ja
schon
irre,
viel, ne?
ne?
Genau. Also insofern ist es halt, ja, und dann gibt es halt ganz viele verschiedene Methoden, die sich den Atlas angucken. Und da ist es aus meiner Sicht immer wichtig, wie bei allen Dingen im Leben, dass ich mich damit wohlfühle. Wenn ich halt jemand bin, der sagt, so, oh, mit Geräten an mir rummachen lassen, na, rummachen ist vielleicht schon wieder negativ, mich bearbeiten lassen, das liebe ich, dass ich bin total geräteaffin, dann ist das, warum nicht, ne? Dann kann man dahin gehen. Bei unserer Methode, die ich halt anwende, ist es so, dass es halt sehr sanft ist und rein energetisch ist. Das heißt also, wir geben Impulse in den Körper über den Atlas, ganz, ganz sanft. Der Körper kommt dadurch in Schwingung und durch diese Eigenschwingung regelt sich halt die ganze Wirbelsäule. Das heißt also, die Muskeln, die Faszien regeln sich, der Atlas geht ganz automatisch dadurch, weil er die Möglichkeit jetzt bekommt, in seine Position zurück. Das heißt also, ich bin auch keiner, ich weiß nicht, wie der richtig ist. Ja, muss ich auch nicht, weil das in der Blaupause drin ist. Das heißt also, dadurch, dass er diese Impulse kriegt und dadurch, dass wir dann auch, wenn der Körper schwingt, bestimmte Bewegungen machen, nach vorne, nach hinten und so weiter, ein bisschen Rotation, je nachdem, wie der steht, weil, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das ist ja das Nächste, was bei den allermeisten ist es so, dass der Atlas auf einer Seite höher steht als auf der anderen und er rotiert ist. Das heißt also irgendwie nach vorne oder hinten, das sieht man dann noch übers Becken, dass das Becken verdreht ist, weil das halt auch ausgeglichen wird über die Höhe, ne? Und ganz wenige, das ist eher ein kleiner Prozentsatz, haben noch eine Verkippung, ne? Weil rein theoretisch kann unser Ring, ne, unser Atlas, unser Modell ja nach vorne, nach
Nach
hinten
vorne.
im Prinzip ist absolute Ausnahme, aber ab und zu mal nach vorne kippen. Besonders ist das der Fall, wenn irgendwie Menschen, keine Ahnung, du bist gebückt, kommst hoch und stößt irgendwie gegen eine Schublade oder so und kriegst so einen
Ah
richtigen
ja.
Knall und der Kopf irgendwie geht nach vorne oder so, dann ist das nicht so selten, ne? Und durch diese sanfte Bewegung und durch halt, dass der Körper in bestimmte Position gebracht wird und dann nutzen wir auch noch energetische Punkte. Sortiert sich im Prinzip das posturale Set, es sortiert sich die Wirbelsäule. Es ist jetzt nicht so, weil vielleicht sonst einer fragen könnte, na, ich habe jetzt schon seit Kindheit an Skoliose wie verrückt. Ne, ist es dann so, dass die ganze Wirbelsäule wieder gerade ist? Nee, das normalisiert sich. Aber da ist so meine Erfahrung, dass es manchmal einfach halt so ist, dass der Körper sich vielleicht sogar was dabei gedacht hat, so auf die Welt zu kommen, beziehungsweise irgendwie etwas, das nicht dann immer ganz gerade wird. Ne, habe ich auch schon bei Skoliosen gesehen. Aber nicht immer, aber letztendlich ist es dann so, dass es halt in einen optimaleren Zustand kommt, dadurch halt Energie viel besser fließen kann, weil das ist halt auch so. Das ist das Spannende, wenn wir hier oben der Atlas nicht in Balance ist, da läuft ja ganz viel vorbei. Und da haben auch irgendwelche schlauen Forscher aus Amerika damals mal rausgekriegt, dass das Gewicht eines Viertels eines Würfelzuckers, also ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind, wenn das auf einen Nerven drückt, dann kann es den Nerven bis zu 60% kompromittieren in seiner Leistungsfähigkeit. Ja, und wenn wir dann überlegen, dass so ganz wichtige Nerven halt am Atlas vorbeigehen, ein Nerv, der ja sehr in Mode gekommen ist die letzten Jahre, und das meine ich sehr positiv, ist der Vagusnerv ja, ne, den jetzt viele schon mal gehört haben, der läuft ja direkt da lang. Und dann kann man sich vorstellen, ne, wenn ich irgendwie jetzt 60% im schlimmsten Fall Einschränkung habe des Vagusnerv, ja komisch, ne, dass das mit meiner Verdauung vielleicht nicht ganz so gut ist, ne? Ja komisch, dass ich vielleicht irgendwie die und jene Probleme habe, ne, und so weiter und so fort. Und auch an der Wirbelsäule generell, Brustwirbelsäule, da ist ja vor allen Dingen der Sympathikus, also so das Gaspedal im Leben. Viele Menschen sind ja sehr sympathikoton, ne? Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung und immer Hans Dampf in allen Gassen und so. Und wenn ich halt merke, die Brustwirbelsäule, da ist ganz viel Spannung drauf und so, dann ist das auch nicht besonders förderlich, ne? Das heißt also, am Atlas, und das ist ja das, was du am Anfang kurz angesprochen hast, was ich damals erzählt habe, können halt ganz viele Dinge hängen, ne? Das sind so Beschwerden wie Tinnitus, wie Zähneknirschen, wie Migräne, also auch was über dem Atlas ist, weil es halt eine Verbindung gibt. Manche Nerven gehen am Atlas vorbei und gehen dann wieder hoch. Und einfach, der Mensch ist ja sowieso ein Ganzes. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass der Beckenknochen und der Kieferknochen im Prinzip total, also man sagt immer so, der Kieferknochen ist das Becken des Schädels. Und die korrespondieren. Das heißt also, wenn mein Becken schief steht, steht der Kiefer in der Regel auch schief. Ne? Und das ist dann halt, macht dann Knirschen und. Und dann ist es halt auch so, die Menschen, die eine Beißschiene tragen und so weiter und so fort, dass da kann man oftmals wirklich tolle Ergebnisse erzielen, wenn der Atlas greift. Ich behaupte nicht, so wie wir das ja bei Kindflex auch machen, dass immer alles an den frühkindlichen Reflexen hängt, beziehungsweise hier ist alles am Atlas hängt. Aber für mich ist so, wie Kindflex auch, das ist halt die frühkindlichen Reflexen, das ist einfach so eine Basis, ne? Das ist einfach so, wenn ich ein Haus baue, das ist das Fundament. Und wenn das Fundament nicht steht, dann ist halt vieles unsicher. Und so ist das beim Atlas halt auch, ne? Deswegen, da kannst du dann halt auch nach unten mit, schon gesagt, Magen-Darm-Problem, Herzrhythmusstörung, Bluthochdruck. Und dass ich vielleicht auch merke, dass irgendwie ich gar nicht so leistungsfähig bin, weil, oder stille Entzündung auch gefördert werden, weil letztendlich diese Korrespondenz vielleicht nicht da ist. Mein Lehrer hatte damals immer gesagt, du kannst dir vorstellen, du hast irgendwie einen dicken, großen Häuserbrand und weil das nicht oben nach oben richtig gemeldet wird, fährt dann irgendwie einer mit einem Eimer Wasser los, um das zu löschen, ne? Das funktioniert einfach nicht, ne?
Stefan, du hast jetzt so ganz viel auch erzählt, also wie das so zusammenhängt und was das eigentlich von oben nach unten für Auswirkungen im Grunde hat. Jetzt habe ich ja durch die Kinflex-Therapie immer wieder Kinder auch auf der Liege liegen. Und ganz häufig ist es, dass die wie eine Banane da auf dieser Liege drauf sind. Und jetzt hattest du auch bei diesem einen Vortrag mal gesagt, dass tatsächlich auch bei Kindern da ja, wie Verhaltensauffälligkeiten, ich sage mal Auffälligkeiten, bitte in Anführungszeichen, sein können, wenn auch dieser Atlas nicht im Lot ist oder wenn dieses Gleichgewicht im Endeffekt im Körper nicht stimmt und die Kinder ja, das passiert ja alles unbewusst, das wissen wir ja alles gar nicht, da ausgleichend unterwegs sind. Vielleicht magst du da noch so ein bisschen.
Da können wir schon ganz früh einsteigen. Nach der Geburt, also auch die Geburt kann dafür sorgen, dass der Atlas aus der Balance kommt. Je nachdem, wenn an dem Kind gezogen wurde, so Kaiserschnitt, ne? Da ist eigentlich in der Regel immer was zu finden. Oder Saugglocke, Zange und sowas, ne? Also so, wenn dann irgendwie da halt so ein bisschen, ja, körperlich drauf eingewirkt wurde auf die Geburt von außerhalb, haben wir halt ein großes Risiko, dass der Atlas auch irgendwie nicht in Balance ist. Und dann ist es halt ganz spannend zu beobachten bei den Kindern. Jeder, der ein Kind hat, kann sich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückerinnern. Es gibt ja zwei, das ist jetzt wirklich schwarz-weiß gemalt, ne? Aber zwei grobe Auffälligkeiten von Kindern, die jetzt am Anfang sich nicht als durchschnittlich, sagen wir mal so, zeigen. Ja, die einen, die ganz ruhig sind. So, ja, mein Kind hat vom ersten Tag an durchgeschlafen, das kann ich hinlegen. Eigentlich macht, ich übertreibe jetzt, ne, eigentlich macht das gar nichts. Ja, das ist so, das bemerke ich gar nicht. Ne? So. Und dann das Gegenteil. Oh, halt dich fest, ne, das hat vom ersten Tag an nur geschrien, nur Rabatz gemacht und. Und das sind zum Beispiel auch zwei relativ sichere also Anzeichen, dass der Atlas verschoben ist, denn die ganz ruhig sind, die merken, der Energiefluss ist nicht da und ich muss meine wenige Energie, die in meinem Körper fließt, die muss ich sparen. Das heißt, ich bin ganz ruhig, ganz still, ich schlafe viel, ja, ich muss diese Energie sparen. Weil nämlich, das wissen wir ja auch aus vielen anderen Dingen, nicht nur aus der Atlas-Geschichte, dass die Wirbelsäule ja ganz, ganz entscheidend ist für unseren Energiefluss, ja, so als Mensch, ne? Also für die Verbindung, dass das zentrale Nervensystem mit dem Rückenmark und so verbaut. Also ganz, ganz wichtig. Und die anderen wiederum, die haben auch ein Energieproblem, aber die sagen, ich muss schreien, damit man mich hört. Ja, damit endlich einer auf die Idee kommt, es gibt ein Problem bei mir. Ja? Also so die zwei Babytypen, sage ich mal, wenn du das jetzt hörst und irgendwie merkst, oh, ich habe gerade ein Baby und es passt in eine Kategorie, würde ich dringend, dringend, dringend mal dazu die Idee mitgeben, nach dem Atlas schauen zu lassen. Weil das kann das Problem dann wirklich binnen Sekunden lösen oder Minuten oder wie auch immer. Habe ich auch schon erlebt. Das heißt also, das ist auch mal so eine Frage, wann kann man damit loslegen? Im Prinzip direkt nach der Geburt. Es gab wohl einen ärztlichen Kollegen, hat mein Lehrer erzählt, der hat am Bodensee in der Klinik gearbeitet. Das ist jetzt wieder ein bisschen fragwürdig, ne? Aber der hat alle Privatpatienten, die Babys, am ersten Tag nach der Geburt behandelt mit dem Atlas. Aber eben halt leider nur die, ne? Also Zweiklassemedizin, ne? Und es war halt super. Das,
Aber weißt du, was mir da so in den Kopf kommt? Die Natur hat ja auch sich was gedacht bei der Geburt. Also, ne? Also ich sag mal, selbst wenn jetzt kein Eingriff von Saugklange oder Saugglocke oder Zange, das war jetzt der Mix. Das heißt, aber wieso ist es denn so, dass dann dieser Atlas von der Natur aus dann trotzdem auch so empfindlich ist? Also, dass man sagt, da muss man trotzdem dann hingucken oder wie kommt es? Hat sich der Körper auch verändert von uns Frauen, sage ich mal, zu früher? Weil es ist ja alles irgendwo doch so durchdacht, so wie du es vorhin auch gesagt hast, mit Messinstrumenten und so weiter. Wieso ist es denn dann so? Hast du da für dich eine Erklärung?
Ich habe ja meine Zeit lang mich auch mit Hypnobirthing und so beschäftigt. Und das ist ja so auch das Spannende mit Geburt. Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann ist es ja im Prinzip so, dass den Frauen relativ schnell eingebläut wird, Geburt ist schmerzhaft. Und jetzt, ne, ich bin keine Frau, deswegen kriege ich jetzt vielleicht auch Schelte. Ich kann das dann natürlich nicht komplett nachempfinden. Und die meisten Frauen empfinden das ja auch wirklich als so, ne, als schmerzhaft. Und jetzt ist für mich aber die Frage, wo kommt das her? Weil wenn wir dann wiederum in Naturvölker gucken, dann ist das bei denen nicht so, ja. Da ist im Prinzip die Geburt, ist was ganz Natürliches. Das wird halt so, ich sag mal, zwischen Aufstehen und irgendwie was suchen gehen oder so, Essen suchen gehen gemacht. Und es ist bei denen in der Regel nicht schmerzhaft. Jetzt war damals beim Hypnobirthing die Erklärung, und es ist für mich schlüssig, ne? Also das dürfen dann Frauen noch besser beurteilen als ich, dass letztendlich durch diese, dadurch, dass ich gesagt bekomme als Frau, ne, oh, das ist der schlimmste Schmerz deines Lebens oder so, ne? Oder ganz schlimm. Und weil wir ja auch zusätzlich noch immer wieder hören, du musst auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen zur Geburt. Ne? Also das ist ja auch etwas, wo man sagt, das ist im Prinzip erstmal völlig unnatürlich. Aber es wird ja gesagt, wenn du das nicht im Krankenhaus machst, es kann dir dies passieren, das passieren, das passieren. Und dann bringst du vielleicht dein Kind um oder dich und so. Und das ist alles irgendwie fragwürdig, ne? Habe ich selbst auch erlebt, als meine Frau schwanger war. Und wir haben im Bekanntenkreis eine Gynäkologin. Das ist eine sehr gute Freundin meiner Frau, mit der ist sie schon zusammen zur Schule gegangen damals. Und als die gehört hat, dass meine Frau gesagt hat, ja, Hausgeburt möchte ich machen, ne, da ist die fast zusammengeklappt und hat im Prinzip da auf sie eingeredet, ne? Das kannst du auf keinen Fall und bist du verrückt geworden und, ne? Noch verrückter ist ja Alleingeburt. Ich kenne also auch Menschen, die haben eine Alleingeburt gemacht und so, ne? Aber wieder auch ein ganz anderes Thema. So, jetzt ist es halt so, jetzt kriege ich als Frau ja im Prinzip immer erzählt, tut weh und ist ganz gefährlich, ja, so eine Geburt. So, das heißt also, es wird im Prinzip pathologisiert, es wird im Prinzip, bin ich ja gar nicht gesund als Schwangere, wie die Natur das, denke ich, vorgesehen hat, sondern ich bin im Prinzip schon krank, ja, also und das macht halt ganz viel mit unserer Psyche, ja, und letztendlich so, wie ich mir das ausmale im Kopf, das kennen wir alle, das unterstützt halt das Ganze, ja, das heißt also, ich bin dann letztendlich beängstigt und diese Angst, was macht Angst? Angst macht Muskeln fest. So, und jetzt ist es eben so, dass wenn ich durch diese Angst die Muskeln fest habe, wo das Kind aber durch soll, die locker sein sollen und von oben wird gedrückt, ja, dann entstehen natürlich Schmerzen. Ganz logisch. Und das ist ja das Prinzip vom Hypnobirthing oder auch von anderen. Ich glaube, Hypnobirthing ist ja auch eine Marke, aber es gibt ja auch andere Arten, wo man Frauen hypnotisch unterstützt, dass die Geburt halt zumindest leichter wird und so. Und die Frauen beschreiben dann wirklich, also eine Bekannte von mir, die auch das aus, ich weiß gar nicht, ob sie es noch macht, aber die eine Zeit lang das mal ausgebildet hat, die hat zwei Töchter gekriegt in ihrem Leben. Und die erste Tochter, das war halt für sie gefühlt eine ganz schlimme Geburt. Dann ist sie zum Hypnobirthing gekommen, hat die zweite Tochter mit Hypnobirthing bekommen und hatte null Schmerzen. Und das beschreiben nicht wenige Frauen. Also es ist wirklich, wenn man sich da so ein bisschen umhört, ne, manche sagen, ja, null war nicht, aber es war halt deutlich, also wenn die, gerade wenn die auch einen Vergleich haben, wenn es jetzt das zweite, dritte, vierte, was weiß ich, Kind war, es war halt deutlich einfacher, es war im Prinzip deutlich schmerzreduzierter oder im Optimalfall gar keine Schmerzen und so weiter und so fort. Ne?
Hätte ich auch mal gebraucht, hier,
ja,
du.
Also es gibt ja so viele tolle Sachen zwischen Himmel und Erde. Ne? Es ist halt immer, das ist ja wie immer, ja, so. Ja. Ich kann aber nur etwas finden, wonach ich suche oder wo ich mal was gehört habe. Ich meine, das kennen wir beim Kindflex ja auch so. Wie viele Menschen haben von frühkindlichen Geflex mal gehört? Gefühlt, aber das ist ja so, unsere Blase wären es mehr. Aber wir tun ja, du mit deinem Podcast, ich mit meinem Podcast und so, wir tun ja was, dass es bekannter wird, aber trotzdem ist es ja ganz gering letztendlich, ne? Also wenn man wirklich eine Umfrage machen würde und da Eltern, dann würde ich mal wetten, dass es also auf keinen Fall mehr als 1% sind von den Eltern, die von frühkindlichen Reflexen im Sinne von, kann das und das und das als Symptome dann hervorrufen, dass die darüber Bescheid wissen. Und ich glaube, das hat schon so einen Einfluss, dass sich einfach die Geburt historisch über die Jahrzehnte verändert hat, ja, weil es einfach so ganz anders ist, dann muss man ja auch sagen, dass ja dadurch, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, und ich meine das ganz liebevoll, dass der Trainingszustand ja auch zurückgegangen ist, der Frau. Guck mal, früher, meine Oma mütterlicherseits hatte 8 Geschwister. Das heißt also, und das kennen die meisten Frauen ja auch, je mehr Kinder ich kriege, umso leichter wird die Geburt, umso schneller, das erzählen ja alle. Also ist ja einfach so, weil ich irgendwie, ich habe das schon erlebt, ja, ich weiß, wie es abläuft. Allein dadurch, selbst wenn es schmerzhaft war, werde ich aber sicherer, weil ich jetzt weiß, aha, so und so, ich habe das schon mal erlebt, das kennt ja jeder Mensch. Ne? Wenn ich irgendwie zum 10. Mal das Gedicht aufsage, um mal jetzt ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, dann bin ich auch sicherer als beim ersten Mal, weil es hat ja schon 10 Mal geklappt irgendwie, ne? Und so. Mhm. Und gerade heute habe ich einen Podcast gehört, heute Morgen, dass wir ja irgendwie 1, noch so viel Kinder kriegen pro Frau im Schnitt. Das heißt also, auch das hat sich ja total verändert. Ne? Das heißt also, eigentlich ist ja wahrscheinlich so, ne, dadurch ist ja fast, oder jede dritte, rein mathematisch, eine Frau hat dann vielleicht 2 Kinder, die nächste wieder 1 und so weiter. Also jede zweite Frau hat ja auch das nur einmal als Erlebnis. Und und ist dann da Newbie. Ne? Okay. Also ich glaube, das sind halt so ganz
und
viele
wenn
Faktoren.
Wenn die Muskeln
ne?
zumachen, ja. Na, und wenn die Muskeln zumachen, das ist das, was du jetzt so auch gesagt hast, dann ist auch ja das Becken nicht locker und dadurch kommt es halt mehr dazu, dass dieser Geburtskanal und diese ganze Geburt im Grunde nicht mehr das ist, was es, ich sag jetzt mal, von der Natur vorgesehen war. Und dann hat es Auswirkungen auf viele Dinge und halt auch auf den Atlas. Aber das finde ich jetzt schon mal sehr interessant, sozusagen.
Also das ist so meine
wenn
Idee,
wir so Extreme
ne?
haben. Ja, aber wenn man so Extreme hat, dass das halt Auswirkungen haben kann.
Weil letztendlich ist in der Natur ist immer am besten funktioniert es halt im Gleichgewicht. Ne? Natur ist immer Gleichgewicht, ist immer Tag, Nacht.
Und das heißt ja auch, wenn das Gleichgewicht nicht passt, dann hat es Auswirkungen auf Verhalten, auf Lernen,
ganz
auf alles.
Das ist ja,
weil ja der Körper immer wieder damit zu tun hat.
Das ist dann das Nächste, was ich halt beobachte, auch bei den Kindern und eine Kollegin, mit der ich sehr stark im Austausch bin, die auch ganz viel mit Kindern macht, die auch Kindflex-Therapeutin ist, dass halt das wahnsinnig positiv ist, was passiert, wenn der Atlas wieder in Balance ist. Ne? Also dass dann halt, genauso wie wir es beim Kindflex auch erleben, dass plötzlich irgendwie Zappel-Philipp mehr bei sich ankommt, dass Kinder auch selbst sagen, so, ich habe jetzt nicht mehr diese innere Unruhe, ja, ich fühle mich irgendwie ausgeglichen. Also es ist auch wirklich spannend, wie Kinder das dann ausdrücken, ne? Und so. Also ganz, ganz faszinierend. Und da ist halt auch so, ich hatte mal, das ist halt so spannend, so wie ich das mache mit dem Atlas, sind es halt so im Groben 3 Phasen, die ganze Behandlung. Die erste Phase ist Diagnostik, das heißt, wir gucken, wie steht der Atlas. Die zweite ist dann, dass wir diese Impulse geben und der Körper praktisch seine Wirbelsäule, seinen Atlas wieder in Harmonie schwingt oder in Balance schwingt. Und das dritte ist dann, dass die auf eine Liege gehen, auf dem Rücken liegen, Beine parallel, Arme daneben, also wirklich so, sag ich mal, flach wie eine Flunder da liegen. Und es läuft gleichzeitig, und das ist auch bei der Behandlung so, eine bestimmte Art der Musik, die Chakren ausbalanciert. Das hat sich einfach rausgestellt, das ist empirisch, dass das einfach sehr, sehr gut wirkt nochmal und das Ganze unterstützt. Und dann war eine Mutter bei mir mit einem Kind, was halt total zappelig ist, so ganz unruhig und so. Und dann frage ich immer das Kind, wie ist das, wenn du da jetzt liegst, weil das ist dann so eine Liegezeit bei Kindern unterschiedlich, sag mal vielleicht 10 Minuten nur. Bei Erwachsenen in der Regel sagen wir so 20 bis 30 Minuten. Naja, auf jeden Fall war das dann so, nee, Mama soll erstmal drin bleiben. Ich frage dann immer, soll die Mama sich daneben setzen, neben die Liege mit dem Stuhl? Nee, daneben sitzen. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, na, wenn irgendwas ist, melde dich. Und der war dann am Anfang ganz zappelig und so. Ich gehe mal raus. Und dann merkte ich irgendwie so, dass es dann ganz ruhig wird im Zimmer. Und dann ist er da wirklich eingeschlafen. Also das passiert bei Erwachsenen auch immer mal wieder. Aber die Mutter konnte das gar nicht fassen. Ne? Und dann hatten wir sogar Mühe, den wieder wach zu kriegen. Es war wirklich so. Wir so, hä? Und so. Und der war aber total relaxed, total entspannt. Der ist dann so rausgeschwebt. Also es war ganz toll. Und auch für die Mutter dann so ein Erlebnis. So, das habe ich noch nie erlebt. Ne? Also wie passiert das denn? Weil er halt so angekommen ist in sich. Und halt, wenn diese Zentrierung da ist, ne, die Energie fließt wieder. Und der Körper ruckelt sich noch zurecht auf der Liege. Also viele beschreiben dann auch, es hat nochmal da gezuckt. Ich habe auch gemerkt, wie vielleicht der Körper schwingt. Es wurde mal warm, wurde mal kalt. Mhm. Ne, vorgestern war es, da hat mir eine beschrieben, du wirst es nicht glauben, aber meine Halswirbelsäule hat plötzlich Knack gemacht und dann fühlte sich alles frei an. Ne? Also selbst solche Dinge passieren. Mhm. Und das ist halt nicht, weil dann einer von außen manipuliert, was nicht schlecht sein muss. Ne? Also alles hat so seine Berechtigung, aber der Körper kann es halt selber auch regulieren. Das ist das Spannende. Ne? Also das ist das, was mich immer noch so fasziniert und immer wieder, ne? Dass der Körper, also wir nutzen letztendlich bei der Atlas-Energie unsere Körperweisheit. Und das ist halt das Schöne. Ne? Und eben nicht dieses so, ich weiß es von außen.
Das ist Selbstheilung im Endeffekt.
Das ist ja genauso, wie ich halt auch, das finde ich auch das Tolle bei Kinflex, dass wir eben nicht sagen, und auch da hat alles seine Berechtigung, aber das hat mich immer fasziniert. Ich habe ja in Summe mittlerweile 5 oder 6 verschiedene Methoden zu frühkindlichen Reflexen gelernt. Egal, auf jeden Fall, auf jeden Fall fasziniert mich halt bei Kinflex. Und es macht nur eine andere Methode, die ich auch gelernt habe, aber davor die halt nicht. Da ist es ja so, dass wir wirklich gucken, aha, welcher Reflex? Gut, das machen die anderen auch. Aber dann zu gucken, was braucht es denn, um den Stress aus diesem Reflex zu nehmen? Und bei den anderen ist es ja immer so, okay, alles klar, der, was weiß ich, der Moro-Reflex oder so. Und ja, jetzt machen wir als erstes das, als zweites das und fertig. Und dann ist es so. Und hier gucken wir halt, okay, was braucht denn dieses System für uns, also Körper, Geist, Seele, meine ich damit, was braucht es, um das rauszukriegen? Und nicht ich bin jetzt der große Weise und sag so, so wird's gemacht. Und ja, das funktioniert auch. Und bei einem Durchschnitt bei dem Durchschnitt funktioniert das dann vielleicht. Und ist aber in der Regel ja auch sehr mühsam, weil die Menschen ja dann auch ganz viel Training noch zu Hause machen müssen, damit das eben dann eingeklopft wird. Und wir gucken halt hier, ne, okay, was braucht es denn? Testen das aus, aha, und genau in der Art und Weise, so oft, ne, und so, und dann funktioniert es halt super, weil, und das finde ich halt, das ist mir persönlich immer so wichtig in allem, was ich mache, dass halt dieser Mensch, der vor mir liegt, steht, sitzt, wie auch immer, dass der gehört wird, dass sein System gehört wird und nicht, dass ich sage, ja, ich bin Stefan, ich habe das gelernt und so macht man das und so funktioniert das jetzt auch für dich, ne? Nee, das, ich denke auch, das wird so die Therapie, Medizin, wie auch immer wir es nennen, der Zukunft sein, dass es halt wirklich individuell ist und da muss, und das ist dann auch nicht, dass es irgendwie 1000 Bluttests oder weiß der Kuckuck was gemacht werden muss oder so, sondern dass ich halt über die Kinesiologie, die zwar wissenschaftlich nicht anerkannt ist, aber ich sage mal, jeder, der sich damit mal befasst hat und es erlebt hat, der hat dann keinen Zweifel mehr dran, weil also es ist immer faszinierend, vielleicht so als kleinen Ausritt, ich gebe immer mal wieder Trainings in Firmen, das ist dann Resilienztraining. Und in dem Resilienztraining im Eigentlichen kommt es eigentlich nicht vor, aber ich zeige denen dann auch ganz kurz Kinesiologie. Und da sind ganz viele, das sind so Handwerker oder irgendwie so, die haben noch nie was damit zu tun gehabt und die wenigsten haben jemals das Wort gehört. Und es ist jedes Mal so, dass denen die Kinnlade runterfällt und die das nicht glauben können. Und die machen das dann aber auch selber an sich. Und dann denken die, also das kann aber, also, ne, das ist halt verrückt. Ja. Und so erlebe ich das halt. Ne? Genauso wie wenn man den Menschen mal klar macht, was Gedankenkraft macht. Ne? Ich zeige denen dann, mache immer so einen schönen Versuch. Einer setzt sich nach vorne und die Gruppe schickt dem gute oder negative Gedanken. Also das wird dem aber nicht gezeigt vorne. Und dann testen wir, hat der kinesiologisch, kann der halten oder kann der nicht halten? Und durch diese Energie der negativen Gedanken wird er schwach, der Mensch. Durch die Energie der positiven Gedanken, die wir dem schicken, wird er stark. Und das ist für die auch so irre. Ne? Also dass Menschen mal mitkriegen, was machen überhaupt Gedanken? Ja. Und wenn das mit anderen funktioniert, was machen denn Gedanken mit mir? Wenn ich den ganzen Tag denke, ich bin so doof, ich kann das nicht. Was passiert dann in meinem System, ne? Und so weiter und so fort. Also sieht man ja auch wieder so, ne? Viele kennen ja den Emoto, den Forscher, der verstorben ist, der mit Wasserkristallen da gearbeitet hat. Kennst du den? Kennst du das mal? Ne? Also das ist ja letztendlich ein Japaner gewesen und der hat sich überlegt, wir bestehen ja ganz viel aus Wasser und dann hat er Versuche mit Wasser gemacht. Hat Wasser, was weiß ich, mit Mozart-Musik bespielt. Und dann hat er es auskristallisiert und sich die Kristalle im Mikroskop angeguckt und hat gesehen, das sind wunderschöne Kristalle. Dann hat er das Wasser mit Heavy Metal bespielt, hat es auskristallisiert, hat gesehen, die Kristalle sind alle unsortiert, ungeordnet, die sind ganz gruselig, sieht also ganz furchtbar aus. Und das hat er mit ganz vielen Sachen versucht, hat das also auch mit dem Wasser gesagt, du bist toll, du bist schön und so. Und das waren dann tolle Kristalle oder ne, du Scheißwasser und ich hasse dich und so. Und das waren dann, kannst mal googeln. Und schauen, das ist ganz interessant. Und dann ist halt so, wir bestehen ja aus einem Großteil aus Wasser.
Ja.
Und wenn wir uns halt überlegen, was dann Gedanken machen, die wir selbst haben. Ja. Und ich sage immer, so negative Gedanken sind niemals wir selbst, weil das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Dann kann man sich immer fragen, sage ich immer den Menschen, frag dich mal, einfach mal so reinfragen, wer spricht denn gerade mit mir? Und dann kriegen die spontan vielleicht, was weiß ich, meine Oma, meine Tante, meine Mama und so.
Ja.
Weil es macht ja gar keinen Sinn, sich selbst zu sagen, ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Weil wir wollen ja überleben. Jeder Organismus möchte überleben. Und möglichst gut und einfach leben. Ne? Sind wir über Energiesparen. Und deswegen macht es null Sinn, sich selbst zu torpedieren mit solchen Gedanken. Das heißt, sie sind nicht von uns. Die haben wir von außen reingekriegt, weil das mal jemand zu uns gesagt hat. Ja, und das hat sich dann verfestigt und solche Sachen. Ne? Und das ist dann auch immer für diese, oh, ne? Und das ist halt ganz spannend, also was es ja so alles zwischen Himmel und Erde gibt. Und so ist es halt auch, um wieder auf den Atlas zurückzukommen, ganz spannend, wenn der in Balance ist und die Energie halt gut fließen kann, was dann alles passiert, ne, im positiven Sinne. Und halt auch gerade bei Kindern sehen wir es ja auch immer viel schneller als bei Erwachsenen, in der Regel. Ne? Also das ist ja das Faszinierende. je jünger, desto einfacher ist es auch und desto weniger Sitzung braucht man auch, weil letztendlich bei der Atlas-Energie sagt man so bei Erwachsenen im Schnitt so 5 bis 7 Sitzungen, bis es dann, bis dann eine Balance eingetreten ist. Und auch danach ist es nicht für ein Leben, sondern dann wird den Menschen halt so die Idee mitgegeben, komm alle halbe bis ein Jahr, komm da mal vorbei, wir gucken mal. Und wenn du, die Menschen werden dann auch sensibler für ihren Körper, das ist ganz spannend. Und wenn du halt irgendwie merkst, was weiß ich, ich habe mich verlegen, ich habe einen Unfall gehabt, dann komm halt gleich vorbei, weil dann können wir es halt viel schneller in Balance bringen. Dann reicht vielleicht eine Sitzung und fertig. Ne? Und bei kleinen Kindern ist es wirklich so, in der Regel sind es vielleicht dann 2, 3 Sitzungen. Ja? Bei Schulkindern, das werden dann halt so Stück für Stück auch unterschiedlich mal mehr Sitzungen, dann bis es halt wieder ins Erwachsenenalter kommt. Wobei ich auch immer feststelle, wenn ich das erste Mal diesen Körper ja berühren durfte und spüren durfte, dann ist es halt so, ich hatte neulich Mutter und Tochter da nacheinander und die Tochter, da war diese Schwingung halt total harmonisch. Und da bin ich der festen Überzeugung, da brauchen wir auch keine 5, 6 Sitzungen. Das ist wahrscheinlich nach 3, 4 Sitzungen ist das wunderbar stabil. Und dann kam die Mutter und es war halt so, die Schwingung ging am Anfang gar nicht durch, also nur bis zur Brustwirbelsäule, dann Stück für Stück bis nach unten. Und da weiß ich dann schon, okay, das braucht dann halt eher 6 Sitzungen oder so, ne? Weil halt erstmal wieder Energiefluss reinkommen darf.
Das ist ein schöner Schlusssatz, weil das ist genau das, gestärkt hervorzugehen, wieder an sich zu glauben. Das haben wir alle ein bisschen verloren, aber ich sehe die Tendenz schon, dass wir da wieder auf einen anderen Weg kommen und erkennen, dass wir selbst für uns ganz viel tun können. Lieber Stefan, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine wahnsinnig vielen Einblicke in so viele Bereiche. Ich glaube, ich nenne die Folge Atlas-Therapie und mehr. Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche. Genieße sie. Und ja, damit sage ich alles, alles Liebe. Deine Claudia und der Stefan. Tschüss.